Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Olli Schulz.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dieses Mal zu Gast Olli Schulz. Viele von euch kennen Olli Schulz als Musiker, manche von euch kennen ihn aus dem Fernsehen oder aus dem Kino und ganz vielen von euch wird Olli ganz bestimmt durch seinen Podcast Fest und Flauschig ein Begriff sein. Wir werden in diesem zweiteiligen Gespräch alle Aspekte seines Schaffens beleuchten. Allerdings wird hier bei Reflektor selbstverständlich der Hauptfokus auf Olli als Musiker gerichtet sein. Olli hat 8 Alben rausgebracht und ich finde, jedes von ihnen ist hörenswert. Und sie sind auch alle sehr unterschiedlich. Es finden sich humoreske, ernste, tiefsinnige, alberne und auch melancholische Aspekte in Ollis Songs. Von der Ballade bis zum harten Rocksong reicht seine Bandbreite. Sein erstes Album erschien im Jahr 2003. Ich lernte Olli aber schon 10 Jahre vorher kennen und da machte er auch bereits Musik. Wir werden natürlich in unserem Gespräch auch über diesen verzögerten Start seiner Karriere sprechen. Wir sprechen über Orientierungsprobleme, das Wandeln zwischen Welten, über die Liebe zur Musik, über Zweifel, die eine Existenz als Künstler mit sich bringt und noch über sehr viel mehr. Und jetzt geht es hier auch direkt los mit Reflektor und Olli Schulz Teil 1. Lieber Olli, herzlich willkommen bei Reflektor.
Hallo Jan Müller, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, so schön, dass das geklappt hat. Du kommst ja gerade von großer Tournee und meine erste Frage ist, wie geht es Kommissar Ärmchen?
Kommissar Ärmchen geht es, glaube ich, den Umständen entsprechend. Der hat jeden Abend auf der Bühne performt. Du sprichst von der Bühnenfigur und von dem Song, den ich geschrieben habe. Ein Kinderlied über einen Unterwasserdetektiv, der auf der Bühne von einem gemeinsamen Freund von uns beiden dargestellt wird. Nämlich von Rasmus Engler.
Den können wir hier mal grüßen, oder?
Das ist die erste Amtshandlung, die wir machen müssen. Das ist eine Verbindung von uns beiden. Wir haben einen gemeinsamen Freund, nämlich Rasmus. Und der war gerade mit mir auf Tour und durfte jeden Abend, musste jeden Abend in ein Kostüm schlüpfen, in ein Oktopus-Kostüm, das ich kurzfristig noch bestellt habe über eBay bei einem Pärchen aus Köln, die damit zum Karneval gegangen sind. Und das Kostüm hat ein neues Zuhause gefunden bei uns jetzt auf der Bühne. Und das ist jeden Abend sehr schön gewesen, Rasmus in diesem Kostüm zu sehen.
Ich war ja leider nicht bei der Tour. Ich konnte nicht, bin auch echt untröstlich, aber ich war nicht da. Aber ich habe mir das natürlich dann, das ist irgendwie das Gute
auf YouTube
heute,
angeguckt.
Man konnte sich das ja angucken und fand ich sehr schön mit Kommissar Ärmchen. Und
ich finde es schade, dass du nicht da warst. In Vorbereitung für dieses Interview ist es eigentlich ganz gut, wenn man sich auch die Live-Show des Künstlers anguckt, weil ich finde ja, live ist die wahre Währung immer noch. Da siehst du, was die Band momentan zu bieten hat und wie der Künstler gerade drauf ist.
Ist auch wieder so geworden. Ne?
Voll, in den letzten Jahren ganz besonders. Also Live-Konzerte, hätte ich gar nicht so gedacht, haben für mich nochmal eine ganz neue Wertigkeit bekommen nach Corona und auch nach der ganzen, das ist einfach Musik eine andere Wertschätzung bekommen hat in den letzten Jahren. Das dauert jetzt zu lange zu erzählen, woran das alles liegt, aber live ist A, deutlich teurer geworden, was Besonderes geworden, eines der Events geworden, wo man sich darauf einigen kann, wo man hingeht und davon gibt es ja gar nicht mehr so viele tolle Sachen wie Live-Konzerte. Ist wieder was Besonderes.
Ja, früher war das ja so, also bei uns als Band, jetzt bei Tokotronic, das war schon so, was uns, klar, erstmal fängt man an, in eine Band zu gehen, weil man auf der Bühne stehen will. Aber dann wurde uns das Album extrem wichtig und jetzt muss man ja auch noch auf Tour und das war die Werbung fürs Album.
Ihr wart ja auch eine Zeit lang besser auf Platte als live, finde ich. Das ist jetzt eine Fan-Meinung.
Das wollte ich jetzt ganz höflich für uns selber umschreiben. Ja.
Hat sich aber inzwischen geändert, würde ich sagen. Inzwischen seid ihr live besser als die Platten. Nee, inzwischen ist beides an der hohen Qualität, sage ich
durch
jetzt als
Rick.
Fan.
Durch unseren Gitarristen.
Durch euren Gitarristen, der einzig wahre Musiker damals, der die anderen drei auch zu Höchstleistung gebracht hat.
Und bei dir ist es ja nun so, dass ich mir jetzt auf YouTube vorbereitet habe, jetzt was deine Live-Performance angeht, da passiert ja auch sehr viel. Das sah ja sehr befreiend aus, was da passiert ist. Es gab sogar riesige Kissenschlachten, oder?
Ich habe mich freigespielt in den letzten Jahren, glaube ich, tatsächlich. Ich sage ja immer so schön inzwischen, auch wenn es ein bisschen von sich eingenommen klingt, mein Olliversum, das da auf der Bühne stattfindet. Das heißt, all das, was ich eigentlich über die ganzen Jahre machen wollte, ein paar ernste Songs singen, Geschichten aus meinem Leben, dann aber auch immer noch Gaga-Kram machen, der das Publikum ein bisschen verwirrt. Es gibt zum Beispiel auf der neuen Tour, auch von Rasmus Engler gespielt, einen Indie-Rock-Moment. Da kommt Rasmus in der Mitte des Konzerts, so verkleidet als so ein Indie-Rocker der 90er Jahre, steht mit dem Mikrofon im Publikum und sagt, oh, oh, der feine Herr Schulz, jetzt steht er da oben auf der Bühne, feiert sich ab. Aber damals im Hafenklang oder damals im Pudels, da waren gerade mal 20 Leute und die musste man noch irgendwie reinziehen und fängt dann an, mit mir einen Dialog zu führen. Und alle im Publikum denken, ist das jetzt gestellt oder nicht? Natürlich merken die Leute durch das Mikrofon, das ist inszeniert. Dann springe ich ins Publikum, renn zu dem Typen hin und da ist dann eine kleine Mini-Bühne aufgebaut und dann stehe ich im Publikum, weil inzwischen spiele ich ja so 3.000, 4.000 ein teilweise und dann stehst du da im Publikum und hast so einen kleinen Coldplay-Moment. Also die haben ja auch so eine B-Bühne und stehst da mit der Akustikgitarre da und dann merke ich auch, an manchen Abenden klappt sowas, dann gehen die Leute voll ab und jubeln mit und manchmal sind die auch still und denken, was passiert denn jetzt hier und so. Und sowas, sich immer noch frei zu halten auf der Bühne, das Konzert mal zu durchbrechen, auch mal ruhig eine Viertelstunde eine Ansage zu machen, all das kann ich mir jetzt erlauben, weil alle wissen, das ist jetzt kein herkömmliches, normales Konzert nur, was ich da mache, sondern es gibt da auch die Olli-Schulz-Momente, die da durchbrechen, so ein Konzert.
Naja, du besitzt ja auch die Gabe der Spontanität, würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, um nicht in so eine Tourroutine zu verfallen, oder?
Erstens das und zweitens war das auch immer so, dass ich als Musiker nicht gut genug war. Ich habe eine relativ, glaube ich, gesunde Einschätzung über das, was ich so kann. Ich halte mich nicht für den besten Sänger oder Gitarristen oder irgend so ein. Ich glaube, und das solltest du ja auch noch, glaube ich, dich ganz gut daran erinnern, weil du bei meinem allerersten Konzert im Publikum warst, das ich gespielt habe in der Tanzhalle. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, mit Bernd Begemann. Da warst du und danach waren wir noch unten im Backstage zusammen. Du warst bei meinem ersten offiziellen Konzert und da habe ich, glaube ich, 3 Lieder gesungen und den Rest nur geredet. Aus Unsicherheit und auch damals aus so, ich wusste gar nicht so richtig, was ich wollte. Wollte ich eigentlich Comedy? Wollte ich singen? Ich wollte alles so ein bisschen.
Ach stimmt, ich erinnere mich jetzt tatsächlich. Du hast diese Deutschpunk-Songs auch schon gecovert, damals schon.
Damals habe ich auch schon Deutschpunk-Songs auf der Bühne gecovert und es muss 2000 gewesen sein. Da hat auch wiederum, komisch, dass der Name jetzt schon zum dritten Mal fällt, Rasmus Engler die Flyer gemacht und ich habe in der Tanzhalle gespielt und du kamst vorbei zusammen mit Bernd Begemann und das hat mich total aufgeregt, weil du warst damals ja schon eine große Nummer in der Hamburger Musikszene und Bernd Begemann auch, wir kannten uns damals
wir
ja auch.
Wir kannten uns, wir haben uns, ich werde noch nachher erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, aber...
Kurz, was ich nur ausführen wollte, war diese ursprünglichen Konzerte, wo es dann manchmal nur so 3, 4 Lieder gab, weil ich irgendwie nervös war und dachte, ich kann nicht richtig singen und ich mache lieber Humor und dann ist man so rumgeswitcht. Das Ganze hat sich nie so richtig verändert, außer dass mir Musik ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dazugekommen ist. Aber dieses Grundding von bisschen quatschen, bisschen das machen, bisschen improvisieren, ist es eigentlich bis heute geblieben.
Ich habe in den einführenden Worten zu dieser Reflektor-Folge den Hörerinnen und Hörern bereits geschildert, was du außer Musik so alles machst. Fernsehen, Schauspiel, Podcasts nicht zu vergessen. Ich meine, da könnte man Tage drüber reden, über all das. Aber hier bei Reflektor geht es natürlich jetzt mal vornehmlich um Musik. Und wenn wir jetzt hier heute bleiben, dein aktuelles Album erschien jetzt am 9. Februar, Vom Rand der Zeit heißt es. Platz 1 in den Charts, das erste Mal Nummer 1 Album.
Das erste Mal Nummer 1.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ich sag mal, es gibt ja so manche Musikerinnen, Musiker, die da ganz oben schweben, die sagen, ja, das bedeutet ja gar nichts mehr. Das glaube ich nicht. Wir haben das mit Tocco 2-mal geschafft. Mir hat das immer sehr viel bedeutet.
Ist ein schönes Gefühl.
Ja.
Kann ich mich nicht, also es wäre gelogen. Also ganz ehrlich, das ist ja auch so eine alte Indie-Attitüde, die wir alle mal irgendwie in den Laufe der Jahre dann doch abgelegt haben, dass Erfolg nicht doch ein schönes Gefühl ist. Vor allem, wenn man lange an Sachen arbeitet, an Projekten und dafür irgendwie belohnt wird und dann auch wirklich viel Feedback bekommt von Menschen. Und mich macht das total glücklich, ja.
Ja, es ist ein ernsthaftes, nachdenkliches Album. Es erlaubt sich radiokompatible Momente in Songs wie Falsch erzählt oder So schreibt man seinen Song.
Wird aber nie im Radio gespielt.
Das ist das Gemeine daran.
Ja,
aber es geht auch wirklich deep. Zum Beispiel der Titelsong Am Rand der Zeit. Das erinnert mich in seiner Melancholie an so Songs, also Songs, die ich liebe von Ludwig Hirsch oder auch Hannes Wader oder vielleicht auch Gundermann, Gisbert zu Kniphausen, mit dem du ja auch eine Verbindung hast. Am Rand der Zeit ist, finde ich, wirklich ein wundervoller Song über Vergänglichkeit. Wie entsteht bei dir sowas? Planst du so einen Song oder fließt das schnell aus dir? Wie kommt so ein Song zustande?
Also den Song, den liebe ich auch sehr, muss ich sagen. Und das ist tatsächlich entstanden, weil ich diese Geschichte schon lange mit mir rumtrage zu diesem Song. Und ich bin ja 2005 nach Berlin gezogen, aus Hamburg weg. Und das war für mich die ersten 2-3 Jahre. Ich bin ja nach Lichterfelde Ost gezogen mit meiner Freundin. Also nicht nach Kreuzberg oder nach Neukölln, sondern in so eine bürgerliche Gegend, die eigentlich nicht anders war als Wandsbek oder wenn du nach Rahlstedt ziehst, sag ich mal.
Wo bist du eigentlich in Hamburg ursprünglich aufgewachsen?
Ich bin geboren worden beim Schlump, bei dem Krankenhaus, beim Elim-Krankenhaus.
Da
bin
also ich zentral?
Zentral, ja. Und bin dann mit 9 Jahren zu meinen Eltern, ich bin meinen Urgroßeltern groß geworden, die ersten 9 Jahre, bin dann zu meiner Mutter und zu meinem Stiefvater nach Stelling gezogen.
Stelling, okay.
Stelling, und da bin ich von 9 bis ich... Gar nicht so lange. Da sind wir nach Schnelsen weitergezogen. Da haben meine Eltern sich eine Doppelhaushälfte in Schnelsen gekauft. Da wurden wir aber auch nicht glücklich. Und dann ging's nach Hummelsbüttel. Und da war ich dann 17 und bin dann ausgezogen.
Aber alles vergleichbar mit Lichterfelde Ost, stadtteilmäßig, ne?
Und meine Freundin war damals relativ erfolgreich in ihrem Beruf. Und ich saß den ganzen Tag zu Hause, war gerade beim Grand Hotel weg, wo ich die ersten beiden Platten aufgenommen hatte. Und war auf Suche nach einem neuen Label, habe in Berlin gewohnt und bin tagsüber mit diesem Hund rumgelaufen, den ich damals hatte, auf den ich aufgepasst habe, und habe versucht, Songs zu schreiben und fühlte mich sehr unwohl in Berlin. Und bin dann abends, wenn meine Freundin nach Hause kam, mit dem Wagen rumgefahren oder auch oft in den Bus gestiegen, weil ich Berlin kennenlernen wollte. Und bin dann so in Wedding oder so gefahren, weil ich dachte immer, Wedding will ich mir angucken. Und bin echt oft alleine in Kneipen gegangen. Und in diese Kneipe, in die ich damals gegangen bin, wo diese Geschichte so ein bisschen den Ursprung hat, das war die Schultheißklause oder so ein klassischer Name, und ich bin wirklich dann alleine rein, und da saßen dann halt der Wirt damals, hatte noch einen Kittel an. Das gibt's, das war so, also, weißt du, so ein klassischer Wirt mit einem Kittel, und da waren halt die typischen, das war eine dunkle Kneipe, und ich saß da, es lief Musik, und ich dachte, ich hau gleich wieder ab hier, ein Bier wollte ich nur trinken. Auf einmal kommt ein hagerer, dünnerer Mann, zwischen 50 und 60, man konnte es nicht genau erkennen, auf mich zu, mit einem Sprachfehler, und sagt, was hast du denn hier? Und ich so, ich trinke ein Bier. Und er so, ich war schon mit meinem Papa hier. Mein Papa war schon hier mit mir trinken. Mein Papa hat mich mitgenommen hier. Und fängt sofort an, mir diese Geschichte zu erzählen. Unheimlich rührend, unheimlich tragisch. Und es ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Und den Rest dazu habe ich mir natürlich zurechtgesponnen. Aber der Ursprung ist wirklich, dass dieser Typ in der Kneipe vor mir stand und sagte, ich war schon mal mit meinem Papa hier. Mein Papa hat sich mit mir getrunken, der kennt auch den Wirt noch. Und dann ist er zu dem Wirt und sagt, kennst du meinen Papa noch? Und der so, ja, natürlich kennen wir den noch. Und das war halt eine tragische Gestalt, gezeichnet vom Leben. Ich kenne seine Geschichte nicht, aber dass er das erzählt hat, dass er mit seinem Papa schon in der Kneipe war, hat mich so berührt, weil dieses Bild alleine hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich das irgendwie mir mal aufgeschrieben und hatte immer diesen ersten Satz, er war der Clown in der Manege, die nur eine alte Kneipe war. Und das ist übrigens inspiriert worden, tatsächlich, dieses Lied, nachdem ich von Stefan Sulke Ulla wieder gehört habe. Ulla, die Prostituierte, die in der Kneipe ist, die längst besiegt ist von der Gesellschaft und eigentlich eine liebe, arme Omi wäre.
Stefan Sulke, genial, ja. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Kommt natürlich in die Playlist hier.
Ulla von Stefan Sulke, in der Originalversion gibt es nicht bei Spotify die ersten Studioplatten nicht, sondern nur noch welche, die nochmal neu bearbeitet worden sind. Ist trotzdem ein schöner Song, ja. Aber das Original von der allerersten Stefan Sulke ist einer der größten Popsongs, die hier geschrieben worden sind, meiner Meinung nach.
Gibt's nicht bei Spotify und Co.
Beraubt im Steinbruch deiner Seele von 1000 Dieben, du wärst eine schöne Oma geblieben, Ulla. Oh, ich kriege sofort Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Ich höre das nach, und wenn es das nicht bei den Streaming-Leuten gibt, dann suche ich das und bastel einen Link für die Shownotes, YouTube oder irgendwie sowas. Die
ersten 4 Platten von Stefan Sulke, absolut bedingungslos empfehlenswert.
Aber wir kommen hier zurück zu, also erstmal finde ich sehr interessant, also genau, dass es den authentischen Background gibt, den ein Song vielleicht braucht, um dann wirklich so berührend zu sein, wie dieser Song eben ist von dir.
Ich bin ja auch jemand, der sich durch den wöchentlichen Podcast, den ich mache, sehr so mit politischen Themen, und mit Jan Böhmermann habe ich ja auch jemanden, der da auch immer neue, wichtige Sachen mitbringt, und ich bin jemand, der sich das alles reinzieht. Ich finde trotzdem, dass wir in unserer momentanen Bewusstsein oft kleine Einzelschicksale und Menschen vergessen und gesellschaftliche Bilder oder so nicht mehr so oft, so genau wie dieser arme, traurige Typ, der da in dieser Kneipe ist, oder wie die Leute, die vereinsamen. Deswegen habe ich vor ein paar Jahren diese Altenheim-Doku mal gemacht und wollte wissen, wie es ist, wenn du alt bist und nicht mehr relevant bist für diese Gesellschaft. Und ich finde diese Bilder schon immer irgendwie wertvoll und besonders und finde es gut, darüber mal ein Lied zu machen.
Das habe ich mir angeguckt, das fand ich auch ganz toll, weil es mal nicht so, weil du aus deiner Rolle da ausgetreten bist, die du ja auch oft wahrnimmst, wenn man dich im Fernsehen eher sieht.
Aber das sind so Sachen, ich bin halt, wie gesagt, auch bei meinen Urgroßeltern groß geworden. Mhm. Alte, sehr alten Menschen, kriegsgeschädigten Menschen. Und deswegen sind so alte Bilder und so alte Geschichten auch irgendwie, stecken so in mir drin oder ich bin da absolut zugänglich für, da Texte drüber zu machen oder irgendeine Geschichte zu schreiben. Ja.
Ein weiterer sehr berührender persönlicher Song vom neuen Album ist Silvester. Da singst du: Ich wusste lang nicht, wer ich bin und was es wirklich heißt zu lieben. Die Zeit heilt viele Wunden, manche sind geblieben. Dazu hören wir dann so gospelartige Chorgesänge und eine Orgel. Und es gibt andererseits auch skurrile Songs auf dem Album. Jennys Hundefarm wäre da zu nennen. Ist ein liebenswerter Knaller. Erinnert mich an diese Sachen, wie sie unser Freund Carsten Friedrichs von Super Punk macht. Ja. Aber in weiten Teilen ist das Album eben nicht humoristisch und es ist durchaus auch aufwendig produziert, ist mir aufgefallen. Du hast im Hansa-Studio aufgenommen.
Nur ein Teil und im Jazzanova.
Und Festland-Studio auch noch?
Der wurde gemischt, hat Sven Meyer gemischt.
Okay. Es ist dein 8. Album. Du bist vom Indie Trocadero, wo dein letztes Album erschien, zum Major Universal gewechselt. Und jetzt ist dein Album schon ein paar Wochen draußen. Wir haben eben gerade erzählt, Platz 1 der Charts. Wie blickst du da heute drauf? Hast du jetzt überhaupt schon Abstand dazu, um zu sagen, um das irgendwie selber zu analysieren, um zu sagen, ja, das ist das, was ich machen wollte?
3 Lieder auf der Platte sind 6 Jahre alt, sind vor 6 Jahren im Hansa-Studio aufgenommen worden. Und zwar Silvester. Einfach so. Und irgendwas ist nicht mehr richtig hier. Sogar sind eigentlich fast alle Lieder schon vor 6 Jahren komponiert worden. Das ist keine aktuelle Platte, bis auf den Song Falsch erzählt und den Song Jennys Hundefarm. Der Rest ist über viele Jahre vor Corona entstanden. Dann kam Corona, dann kam bei mir auch privat sehr viel dazu. In der Corona-Zeit war ich in einer absoluten Identitätskrise. Hatte auch diese Lieder halb gar fertig, die Texte standen alle noch nicht. Wir sind ein bisschen damals zu früh ins Studio gegangen. Und dann habe ich erstmal 2-3 Jahre die Musik aufs Eis gelegt. Und habe für Silvester zum Beispiel, halt nachdem ich nochmal Vater wurde, diesen ganzen Text umgeschrieben.
2 Kinder hast du?
2 Kinder habe ich, ja. Also Moses Schneider, der ja auch euer Produzent ist, der hat immer zu mir gesagt, dieser Song, Silvester, das ist magisch, da musst du dir Zeit lassen, schreib da nochmal einen neuen Text zu, der ist nicht gut genug. Das hatte Moses immer gesagt und er hat recht gehabt. Und ich wusste jahrelang nicht, worüber ich da singen soll, bis ich dann halt diese glückliche Fügung hatte und nochmal Vater wurde. Und dann kam das also alles so zusammen. Und ich habe diesen Text innerhalb von einer Nacht dann geschrieben auf diese Musik, die schon vorhanden war. Und es passte so, es war fast schon unheimlich, wie sehr dieser Song und die Musik sich auf einmal vereinnahmt haben, beziehungsweise eine Symbiose eingegangen sind. Und ich war da ganz berührt in dem Augenblick und dachte, als wenn ich das schon gewusst habe, dass irgendwann dieses Songbett auf den richtigen Text wartet. Und dann habe ich diese Songs aber so gut gefunden, dass wir danach weiter, jetzt also letztes Jahr weitergemacht haben, weil ich dachte, ich kann das jetzt nicht alles wegschmeißen, obwohl es auch schon wieder neue Lieder gibt, aber ich musste die jetzt endlich mal fertig kriegen. Das war mit viel Arbeit verbunden und ich bin im Nachhinein einfach nur froh, dass die Platte draußen ist. Hab eigentlich die ganze Zeit an die Songs geglaubt und wusste, dass das qualitativ schon ganz gut ist für meine Verhältnisse oder für einen Olli Schulz, für die Olli Schulz-Welt so. Und um es kurz noch weiter auszuführen, diese Platte ist bewusst so ernst und so Humor, was ist humorlos, würde ich gar nicht mehr sagen, aber ohne große Gags bedacht, weil ich einfach gemerkt habe in dieser Corona-Zeit, alles an Zynismus, alles an Kunstspielereien oder so bringt mir jetzt gerade nichts. Ich brauche irgendwas Wahrhaftiges, ich brauche irgendwas, woran ich mich halten kann. Ich brauche ein paar klare Worte, ich brauche ein paar klare Gefühle, weil alles andere bringt mich nicht mit der Welt gerade zusammen, weil wir alle durch so viele Sachen auseinander gefühlt, sage ich mal, so die Welt hat sich von mir entfernt in dieser Corona-Zeit. Ich habe irgendwie mich isoliert und ich wollte irgendwie ausstrecken mit einfachen, emotionalen, nachvollziehbaren Gefühlen. Das war mir irgendwie wichtig tatsächlich.
Ist dir gelungen, würde ich sagen. Ich finde das ganz interessant. Ich hatte ja das letzte Interview, was ich hier in Reflektor hatte, war mit Jan Delay. Der hat ja ein bisschen anders gemacht. Der hat ja sein Album in der Pandemie noch rausgebracht und Ganz ähnlich, wie ich finde. Auch vielleicht kommen wir jetzt auch in so ein Alter, wo wir meinen, Positives auch senden zu müssen. Ich finde das aber völlig legitim und ja, es ist dir gut gelungen. Ich mag auch zum Beispiel sehr den Song Stadtfest in Bonn. Der hat ja gemeinsam mit Ina Müller, der hat ja erstmal vordergründig was Lustiges, aber irgendwie auch was sehr Melancholisches. Es ist so beides drin. Ihr imaginiert euch da in ein abgehalftertes Schlagerduo hinein. Nochmal ein kleines Zitat. Am Anfang waren wir wie Sonny und Cher, als würden wir etwas bedeuten. Jetzt stehen wir hier beim Stadtfest in Trier von nicht einmal 200 Leuten. Ich meine, das ist ja so, man kennt das ja, wenn es irgendwie nicht so läuft. Und nach über 20 Jahren, die du jetzt auf der Bühne bist, das ist ja wahrscheinlich auch aus dem eigenen Erleben gespeist, oder?
Absolut, man hat wirklich, also die Jahre, also es gab die, also ich bin wirklich, und es ist gar nicht mal so, es gibt ja immer so Bands, die das in der Biografie, wir haben Scheiße gefressen. Nee, das war einfach Teil davon, dass ich auch eine Zeit lang Geld verdienen musste. Und zum Beispiel in Kassel in einer Großraumdisco 2010 Silvester gestanden habe. Und als ich angefangen habe, um 1 Uhr zu spielen, sind alle in die zweite Halle gegangen, wo DJ war. Und ich stand mit einer Person in der 2000er Halle. Es ist also so eine Geschichte.
Immerhin war einer da.
Einer war da und ich glaube, der war angestellt von der Halle. Der musste aufpassen. Also es war, und meine damalige Frau, die stand in der Halle. Und es war wirklich tragisch. Es war Silvester und all so eine Sachen. Oder wenn man, das kennst du ja alles auch noch, wenn man da am Anfang gespielt hat auf irgendeinem Dorffestival und dann da irgendwie nachts um 2:30 irgendwie noch Backstage saß und dachte, ist doch kaum noch einer da, warum sollen wir jetzt noch auftreten? Und all so eine Sachen und das Gefühl, das erkennt man natürlich wahnsinnig gut. Oder auch schon auf Stadtfesten gespielt, habe ich ja alles auch gemacht. Auf der Kieler Woche.
Die Kieler Woche.
Geht ja immer ziemlich ab. Oder hier Plannen und Blumen bei, oder ich weiß es nicht. Also irgendwelche solche Veranstaltungen, wo du weißt, die Leute sind eigentlich da, weil es umsonst und draußen ist und nicht wegen dir. Obwohl, das habt ihr gleich mit Tokotronic nicht so häufig gemacht.
Weniger. Es gibt auch verschiedene Fraktionen bei uns. Ich finde das immer eher eine ganz gute Feuerprobe.
Ich auch. Also zwischendurch macht das immer mal wieder Spaß. Das kommt immer auf dein Nervenkostüm und die Umstände an. Manchmal kann das richtig Spaß machen, auch wenn man so in Wintertour spielt, auf ein Straßenfest in der Schweiz oder sowas.
Das Essen wenigstens gut in der Schweiz.
Ist auch ein urbaner Mythos, der nicht stimmt, Jan Müller. Ich weiß gerade, in der Schweiz. Nee, da ist ein Käse, der ist qualitativ ganz gut, aber ich finde, also vielleicht werdet ihr besser behandelt als wir in der Schweiz. Jedes Mal fahren wir mit der Erwartungshaltung hin, das muss richtig gut sein, das Essen. Und jedes Mal denke ich, ja, gibt's bei uns in Deutschland auch.
Im Kaufland oder so kriegt man auch einen guten Käse.
Ja. Österreich finde ich da schon besser. Also die geben sich mehr Mühe noch.
Österreich auch. Ach, ja. alles, je weiter Süden, je besser. Leider kommen wir nie nach Italien mit unserer Musik.
Bist auch manchmal neidisch, dass man nie Englisch singt und so Bands, die dann so international spielen oder so. So Mille war doch auch mal hier. Das ist doch so geil. Das spielt in Südamerika und sowas. Und guckst du da ein bisschen Neid dir manchmal drauf, sodass man selber mit seiner Sprache und seinem, was man so tut, dann doch limitiert ist auf
Hatte
Deutschland?
Hatte ich sehr lang den Neid? Jetzt, seit ich Kinder habe, nicht mehr, weil ich denke, oh, wie...
Jetzt denkst du praktisch.
Ich denke, ja, das muss ich schon sagen und ich denke auch, doch, natürlich bin ich schon neidisch, also...
Das ist doch schon das Geilste, oder? Ja. Wenn du dann so irgendwo spielst und auch, weil du einfach... Und denkst, so ein Glück, dass wir damals auf Englisch angefangen haben. Andererseits... Es ist so gut in Deutsch, dass man davon seine Miete zahlen kann und so, jetzt sage ich mal. Und das ist, wenn ich dann wiederum so weit denke und denke, möchtest du lieber weltweit spielen, aber kriegst die Miete nicht rein oder nur Deutschland, Österreich und Schweiz und kannst davon halbwegs leben, dann gehe ich doch lieber die deutschsprachige Variante ein. Ja, so bin ich Spießer dann.
Ich unterschreibe das. Ich erinnere mich daran, wie wir uns kennenlernten. Du erinnerst dich an den ersten Auftritt, wo ich war, was ich ganz toll und rührend finde. Aber ich erinnere mich, oder ich glaube mich zu erinnern, wann wir uns kennenlernten. Das war, ich konnte das nachschlagen, weil wir haben dieses Tokotronik-Chronikenbuch gemacht. Und das war am 13. Mai 1994. In dem Buch ist so eine Konzertliste von uns drin. Und deshalb konnte ich das nachschlagen.
Was war da für ein Konzert am 13. Mai 94?
Da spielten wir im Alabama-Kino in Hamburg. Mhm. Tolles Kino, was es, glaube ich, immer noch gibt. Ja. Und die hatten diese Gore Night, also Film und Konzert.
Ja.
Und unser gemeinsamer Freund Henna Peschel hat da diese Gore Night organisiert. Und ich glaube, nach einem Soundcheck oder irgendwie tauchtest du da auf. Und ja. Ich weiß noch genau, ich fand dich witzig, vorlaut und du hattest uns damals schon erzählt, dass du auch Musik machst und hast dann sehr skurrile Songbeispiele genannt. Die kann ich jetzt leider nicht wiedergeben.
Ja, es war alles sehr grenzwertig, alles, was mir durch den Kopf geschossen ist, musste raus. Ne?
Ja.
Ich weiß auch, ich kann mich an diese Zeiten sehr gut erinnern, ich weiß auch immer, dass ihr... Also ich hatte ja zu allen dreien, also Arne am wenigsten, aber auch Dirk war ja mit einer Mitbewohnerin von mir damals befreundet und Dirk war ab und zu mal in meiner WG und ich habe dem auch mal eine Waschmaschine gebracht. Also wir sind alle sehr früh, gab es Übergrenzungen und ich weiß auch noch von dieser Gore-Night, dass ich da war und aus Unsicherheit dann extra lauter war. Oft war das auch so, dass ich dann dachte, ich muss jetzt mich auf mich aufmerksam machen, Unsicherheit oder sonst was oder auch manchmal ein bisschen provozieren, so eine Mischung aus allem. Ich war so ein Stresstyp vielleicht auch. Muss man wirklich sagen, es gibt so Aufnahmen, ich habe neulich so eine Aufnahme gesehen von der Band Karate, die haben mich mal interviewt, 98, vor dem Auftritt im Knust, keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, oder 96. Und ich bin wirklich ein unangenehmes Arschloch, das muss ich selber, wenn ich dieses Video sehe, wie ich da laber und alle voll quatsche. Aber ich glaube, ich hatte einen guten Unterhaltungsfaktor. Aber
auf jeden Fall. Also ich habe das immer als sehr bereichernd wahrgenommen.
Und ich habe sogar, um das gar nicht, wir wollen ja heute auch nicht so eine nostalgische Rundreise machen. Ich war ich war Kameramann bei dem zweiten Tokotronic und die dritten in der Max Brauer, wie dieser Grufti-Laden, in dem ihr gespielt habt. Wie heißt der nochmal? Zweite Konzert war oben in der...
Ach, von Martin Stehr, der Laden.
Zillow, oder er hat auch so einen Namen, so einen Laden und da habe ich Kamera gemacht. Henna hat gesagt, ich soll Kamera machen. Henna Pesche war großer Fan und Befürworter von Tokotronic damals. Hat dieser Band viel gegeben.
Auf jeden Fall.
Und er hat
unseren ersten Fanclub gemacht.
Und er war damals ein Freund von mir, auch eine wirklich prägende Figur meiner Jugend, 90er Jahre, der mich auch zu sehr viel Indie-Rock gebracht hat, der mir wahnsinnig viel gezeigt hat, der eigentlich immer schon wusste, was bald groß sein wird. Hannah Peschel, wirklich jemand gewesen, der einen großen Impact hatte auf meine Jugend.
Und auf viele. Auch unseren Look mit Tokotronic, mit diesen Trainingsjacken, das hat er erfunden.
Ja, er ist jemand, der... Kann man, ist jetzt doof, über jemanden zu reden, der sonst in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist, aber der wirklich sehr viel prägende Sachen für mich gebracht hat, mir unfassbar Teenage-Fanclub mir gezeigt hat und so eine Band, die ich nicht kannte.
Zum Thema Henna abschließend, wir machen hier einen Link in den Shownotes zum Film Rollo Aller Teil 1. Das gibt's bestimmt irgendwo, hoffe ich, und dass ich darauf verweisen
kann. Den
gibt's
auf YouTube, Rollo 1 und 2.
Film,
den
vor er Regie geführt
hat. Und dann hat Henna nämlich, das muss ich mir kurz noch erzählen, gesagt, ey, du musst morgen mit in die Flora kommen, in der kleinen Flora oben, da spielen Tokotronic, das ist ihr zweites Konzert, das musst du dir angucken, das ist so geil. Und dann saßen wir da an diesen Tischen, da waren ja so Tische aufgebaut und ihr spieltet.
Unplugged.
Und ich habe gedacht, das sage ich jetzt nicht, weiß, dass ich großer Fan von Tokotronic bin, aber ich dachte, Alter, sind die schlecht. Habe ich damals gedacht. Und das hat mir voll Hoffnung für meine eigene Musik gegeben.
So soll es doch sein.
Und dann habt ihr aber natürlich innerhalb von 94 bis 97, glaube ich, 3 oder 4 Platten. Es kam ja Schlag auf Schlag die ersten Platten raus. Und ich war dann wirklich auch beeindruckt, weil beim ersten Konzert meinte ich zu Henna, ey, die können ja auch gar nichts. Das ist ja voll geil. Und er so, nee, hat Henna noch gesagt. Das ist genial, Alter. Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Und dann habe ich das erst nicht so richtig begriffen, weil ich damals auch noch Punk und Metal ein bisschen stumpfer war. Ihr kommt alle aus besseren bildungsbürgernahen Schichten, glaube ich. Da habe ich mir damals so gedacht so und ja, das alles sehr früh mitverfolgt. Das ist sehr witzig, wenn ich daran zurückdenke. Und es gibt noch eine weitere im Verlauf unseres Interviews, eine weitere Sache, Jan, wo du Zeuge warst. Aber das machen wir später.
Okay, bin ich gespannt. Ich wollte jetzt sagen, was deine Karriere dann betrifft. Wir sahen uns von da ab, von diesem Nachmittagabend 1994, schon nicht regelmäßig, aber immer wieder. Abends bei Konzerten. Ich meine, diese ganze Szene in Hamburg war ja klein und
das stimmt,
und überschaubar oder in Kneipen auch viel.
Heinz Kamers, ne? Oder im Kaspers Ballroom oder so,
genau,
waren wir auch
solche Sachen. Pudel, alles das. Und ich wusste irgendwie, du machst Musik, aber so richtig ernst genommen hatte ich das nicht, weil du das eben nur erzählt hast. Ich hatte dich noch nicht spielen gehört und es hat dann ja noch fast 10 Jahre gedauert, bis du die erste Musik veröffentlicht hast.
Ja.
Wie war das in all den Jahren? Was hast du da gemacht? Also, weißt du, man sieht sich abends in Kneipen, aber ich wusste eigentlich nie wirklich, was macht der eigentlich? Also
eine Zeit lang habe ich versucht zu studieren. Das hat aber nicht hingehauen, weil ich damals einfach zu affin war für das Nachtleben und das Rock'n'Roll-Leben. Und dann habe ich halt jahrelang im Security-Bereich und Bühnenbaubereich im Docks Große Freiheit bei so einer Firma Stage Service Hamburg gearbeitet. Und das habe ich auch schon seit 92 gemacht. Da habe ich sehr früh mit angefangen. Mhm. Dann habe ich ja jahrelang bei Remedy Records gearbeitet. Also ich war ja wirklich musikbesessen.
Oh, wirklich? Das ist, muss man den Hörerinnen und Hörern sagen, Plattenladen in Hamburg gewesen. Metal-Plattenladen von dem Sänger von Torment.
Ja, und jetzt von den Kneipenterroristen, der Böse Onkels Coverband, aber auch schon sehr lange.
Das ist ja unangenehm.
Ja, ist sehr unangenehm. War auch damals... Also als du mich kennst,
aber das war ein netter Typ.
Es ist trotzdem ein netter Typ gewesen. Ja. Also das ist halt einfach seine Welt. Ich war sogar mal mit auf dem Böse Onkels Konzert, weil die waren da alle große Böse Onkels Fans. 1991 bin ich mitgefahren im Metal Tours Bus und war in Hof beim Onkels Konzert und bin dann rumgelaufen, weil alle das abgefeiert haben und habe da gemerkt, das war ein ganz entscheidender Abend für mich, das Onkels Konzert in Hof, weil ich gemerkt habe, ja, ich finde vieles geil an prolliger Scheiße, Biersaufen und so, aber mit dieser Welt will ich doch nichts zu tun haben. Und zwar nicht, weil das jetzt alles nur Nazi oder Ex-Nazis oder diese rechte Szene, sondern weil es zu stumpf war. Und ich glaube, es war auch, um das mal kurz zu sagen, gut, dass ich so lange mit dem Veröffentlichen von Musik gewartet habe, weil ich auch damals sehr empfänglich war für dummen, prolligen, was man heute leicht auch sexistisch nennen kann. Also ich habe das niemals aus einer Motivation herausgemacht, dass ich ein Mann-Frauen-Bild hat, sondern weil ich es einfach geil fand, untenrum Humor und versauten Kram und sowas zu machen und auch mal Leute zu schocken. Ich fand das alles geil und ich muss sagen, ich habe damals echt 4 Leben oder 5 Leben geführt. Es war nur diese Szene um Hannah Peschel und Tokotronic und diese Hamburger Schule, wie es genannt wurde, da hänge ich gerne ab. Ich habe ganz viele tolle Erinnerungen an Konzerte von den Zitronen, an Rocco Schamoni und ähnlichen Sachen, die ich damals Anfang der 90er gesehen habe, wo wir beide ja auch wahrscheinlich unsere Sozialisierung ein bisschen eingefangen haben.
Fall.
Aber ich hatte halt auch noch so eine Metal-Szene mit Jörn Rüther und mit Metal-Typen, bin auf Metal-Konzerte gefangen. Dann hänge ich auch noch in so einer Türsteher-Security-Szene ab mit so Typen, die so gepumpt haben und ich fühlte mich überall wohl und wollte alles aufsaugen, was das Leben mir zu bieten hat an verschiedenen Kulturen und Subkulturen. Und dass das nicht alles nur geile Leute waren, hat sich dann mit der Zeit rauskristallisiert, dass ich dann so gewisse Türen verschlossen habe. Mhm. Aber so mit 18, 19, 20, bis ich Mitte 20 war, ich hing auch viel im Steppenwolf rum. Das ist eine Metal-Kneipe gewesen und saß da an der Bar und hab da von so einem Skinhead das erste Mal eine Heino Jäger-Kassette bekommen. Heino Jäger, dieser Comedian, den so einen Kultstatus hat, Comedian, falsches Wort, Komiker und Maler, der von Hein Strunk und ähnlichen Leuten abgekultet wird. Und da habe ich von allen Seiten Informationen gekriegt und war eigentlich überall, nur nie zu Hause zu der Zeit. Ich war umtriebig und wollte irgendwo alles miterleben.
So. Das war ja auch rein geografisch alles sehr dicht beieinander.
Ja.
Ich sag mal, vom Steppenwolf zum Sorgenbrecher, zum Roschinskis, zu diesen ganzen Kneipen, die alle unterschiedlich
ins
geprägt
Backstage
waren.
Backstage in die Wohlfühlstraße, wo dann noch der Typ von Running Wild am Tresen saß oder auch die Halloween-Typen. Und dann bist du aber wieder rübergegangen ins Heinz Kamers und dann saß da halt Dirk oder irgendwelche anderen Leute auch oder vom Blumenfeld. Und ich bin dann zwischen diesen ganzen Welten sehr viel herumgewandert und fand das auch toll, sich das alles anzugucken.
Das ging ja auch. Wir haben das auch gemacht. Ich war mit Dirk auch gern im Steppenwolf, weil da eben diese Videos liefen.
Und weil es auch coole Leute da waren. Das war ja jetzt, das waren ja eigentlich ganz korrekte Metal-Leute, die da waren, so jedenfalls. Und es war der einzige Laden, wo es 2 Fernseher gab und da liefen die ganze Zeit Metal-Videos.
Das war herrlich.
Das war irgendwie geil. Den Laden, ich gehe da immer noch vorbei in der Schmuckstraße und denke so, ah scheiße, der Mick hieß der damals. Das ist übrigens der Laden, wo der Mexikaner erfunden wurde, das kurze Getränk. Das ist auch übrigens bestätigt worden. Mick von dem, oder heißt er Mike? Ich glaube Mick hieß er, vom Steppenwolf hat den Mexikaner erfunden. Da habe ich meine ersten Mexikaner getrunken. Dieses Getränk aus Wodka, glaube ich, Tomatensaft und Tabasco.
Der hat das erfunden.
Der hat das
erfunden.
Ist verbirgt. Das ist verbirgt und das ist hundertprozentig.
Ich mache hier Faktencheck. Also.
Kannst du jetzt googeln oder Wikipedia jetzt ist es eingetragen, dass das erste Mal vermerkt wurde.
Ich glaube dir das.
Naja, und das ist jetzt auch alles für unseren 2-Stunden-Podcast, den wir machen. Zu umfangreich, um jetzt da, aber ich habe viel erlebt, bin jetzt, mein Leben war bunt und sonst was, aber es war damals, Ich hätte in keiner anderen Stadt lieber gelebt als in Hamburg in den 90er Jahren. Ich finde, es war ein absolutes Musikmecker. Du konntest jeden Abend weggehen. Und dadurch, dass ich halt auch als Security-Mann gearbeitet habe, seit den frühen 90ern, kannte ich halt in allen Clubs irgendwann auch die Leute. Und bin dann einfach mal so, wenn ich Mittwochabends nicht wusste, was ich machen sollte, rausgegangen, auf den Kiez gegangen, habe ich gesehen, da sind Leute, große Freiheit auf. Bin zu einem Türsteher gegangen und meinte, Moin Jörn, wer spielt denn heute? Er so, George Clinton. Ich so, alles klar, gucke ich mir mal an. Und dann bin ich alleine reingegangen, habe George Clinton gesehen. Vor 400 Leuten in der Freiheit. Es war ein ganz normaler Mittwochabend.
Legendärer Funkmusiker, muss
legendärer
man den Hörerinnen
Parliament of Funk und einer der ganz Großen gewesen. Und der spielt vor 400 Leuten mit 16 Leuten auf der Bühne und macht da eine Show. Und auf einmal habe ich an dem Abend tatsächlich, ich war damals, das muss so 96 gewesen sein, so Funk und Soul verstanden. Mhm. Ich habe vorher natürlich Prince oder Michael Jackson gehört, aber da habe ich auf einmal so eine Offenbarung. Und all sowas habe ich dieser Stadt Hamburg und dieser Zeit zu verdanken. Und die 90er Jahren. Und ich glaube, es war gut, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, dass ich mich noch mal ein bisschen umgeguckt habe, bevor ich... Bernd Begemann, auch ein Kollege von uns, hat mir ganz früh mal gesagt, du wirst wahrscheinlich Millionär, wenn du so weitermachst als so ein Porno-Mike-Krüger. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist das Letzte, was ich will.
Aber es ist sehr interessant, was du da sagst, weil da leite ich jetzt nämlich über. Kurz bevor du dann losgelegt hast mit deinem ersten Album, hatten wir... geschäftlichen Kontakt miteinander. Ich hatte damals mit meinem Freund Olli Frank einen kleinen Indie-Musikverlag,
ja.
Müller und Frank.
Stimmt.
Und
das habe ich vergessen.
Und wir wären fast Geschäftspartner geworden.
Ja, zum Glück nicht, oder? Sonst würden wir vielleicht das Interview hier nicht führen.
Auf gar keinen Fall. Das war so in etwa 2002 oder 2003. Ich weiß noch, ich war damals echt ein bisschen enttäuscht, dass das nicht geklappt hat. Mhm. Aber das ist alles genau richtig, wie es gelaufen ist, auch aus anderen Gründen. Und in deinem Song Am Rand der Zeit, du hast das ja schon gebracht, das Zitat am Anfang, er war der Clown in der Manege. Und ich glaube, Olli, Frank und ich, wir hatten natürlich dein humoristisches Talent erkannt und das war ja unverkennbar, wie du das vorhin selber geschildert hast, wenn man dich abends traf und auch diese Songs. Damals gab es schon diese witzigen und die ernsten Songs und ich dachte so, ja, das ist doch, der muss doch dieses Witzige, das muss rausgekitzelt werden.
Ja,
ja. Und das war, glaube ich, auch so ein Punkt, dass du das irgendwie gespürt hattest, dass wir darauf so abgezielt hatten und das, glaube ich, damals schon für dich erkannt hattest, dass das gefährlich ist, wenn du dich darauf fokussieren würdest. Und du wolltest, glaube ich, einfach ernsthafter Musiker sein und kein Clown. Und ich habe mich jetzt so gefragt im Nachhinein, ist es eigentlich auch ein Fluch, begabt für Komik zu sein?
Nee, ist es nicht. Ich muss auch sagen, ich bin sehr gerne lustig, mache auch Comedy-Quatsch, habe auch diese ganzen Sachen, die ich dann später mal bei Joko und Klaas gemacht habe, die bereue ich nicht wirklich. Aber Comedy limitiert dich auf eine Sache. Wenn du laut, lustig nur bist und da musste ich halt immer aufpassen, weil ich das A sehr gerne bin, aber auch B nicht nur gerne bin, sondern ich habe halt auch eine zerbrechliche, emotionale Seite in mir schon immer gehabt und wollte, glaube ich, mich nicht darauf limitieren. Ich glaube, ich wäre eingegangen. Das habe ich ganz früh gespürt, wenn ich jetzt nur so ein Typ wäre, der so, ich bin auch auf keinen Comedian in Deutschland neidisch oder denke, oh, der wäre ich gerne. Am ersten schon Helge Schneider, den ich aber auch eher als Musiker als Comedian sehe, der jemand ist, also den finde ich toll für das, was der so, der hat auch sein eigenes Universum sich aufgebaut. Und ansonsten wäre ich wahrscheinlich immer weiter mit der Musik ins Hintertreffen geraten und wäre dann irgendwann nur noch angefragt worden für Comedy-Sachen, hätte das gemacht und das hätte mir auch meiner Seele sehr geschadet, glaube ich, weil ich doch viel mehr zu sagen habe oder sagen möchte oder immer schon wollte, aber lange auch nicht die richtigen Hebel. Ich bin Autodidakt. Meine Eltern haben es leider nicht bemerkt, dass ich den ganzen Tag im Zimmer saß und Musik gehört habe. Anstatt mir mal eine Gitarre zu schenken, musste ich erst warten, bis ich mit meiner Mitbewohnerin zusammen gewohnt habe mit 18 und von da an erst Gitarre spielen. Also so eine Sachen so haben mich, ich hatte nicht die Basics und das Werkzeug für das, was ich alles machen wollte. Und so war es sehr einfach, nur erstmal das Einfachste, den Humor mit seinem Mund so zu machen. Und ich hatte schon immer Angebote, eine Platte rauszubringen. Zum Beispiel von Scholle von den Bronx Boys. Meine ersten Aufnahmen, mein Mitbewohner war der Sänger von den Bronx Boys, Hamburger Kultband mit Leichenzähler sind im Haus. Damals eine Buddy Count Coverversion gewesen von Ice-T. Ja. Und dann habe ich...
Das fand ich immer richtig doof.
Ja, das war auch doof, ehrlich gesagt. Das waren halt die Bronx Boys, die hatten halt verschiedene, mit Zabel am Bass und Scholle. Zabel auch.
Alles so alte Punk-Typen.
Punk-Legenden.
Ne?
Und Schlag 5 und Trubel T. war mein Mitbewohner und hat dann da gesungen. Das war der zweite Sänger bei den Bronx Boys. Und dann habe ich auch mal 96 oder 97 einen Auftritt gehabt in der Barzentrale, ein Laden in der Ecke Wohlwildstraße da. Und dann meinte er, da kommt noch ein anderer Kollege, Heinz Strunk, der macht ein Gedicht. Und dann kamen wir beide mit unseren kalkigen Gesichtern da an. Und
da kanntet ihr euch schon.
Ja, also Heinz habe ich sehr früh kennengelernt. Mhm. Und er hat mir damals seine erste CD, die er gerade fertig produziert hat, Trittschall im Kriechkeller gegeben. Wir sind allerdings erst Jahre später befreundet worden, mhm, durch Olli Frank übrigens. Aber es gab halt, um das nochmal zu sagen, immer so Leute schon mal, die, du warst nicht der Erste mit Olli Frank, der versucht hat, eine Platte mit mir zu veröffentlichen oder dieses Comedy-Potenzial zu veröffentlichen. Mhm. Da gab es mehrere Leute, die sich da schon mal rangeheftet hatten. Unter anderem auch Scholle damals. Und irgendeine tiefere Stimme hat mir gesagt, nee, es ist noch nicht die Zeit dafür.
Glaube ich auf jeden Fall. Guck mal, im Zuge meiner Recherchen habe ich das hier wieder gefunden. Oh, kannst du dich daran noch erinnern?
Das ist meine allererste Veröffentlichung.
Für die Hörerinnen und Hörer, mehrere Lieder, Olli Schulz, ein sehr gutes Cover. Ich glaube, ein ähnliches Motiv, dieses Männchen, gibt es auch noch bei einer späteren EP irgendwie. Vier Lieder, Bevor du platzt, Elefanten, Raindrops, Burt Bacharach, oder?
Ja, Raindrops, das Lied habe ich damals nicht veröffentlicht, weil ich dachte, ich krieg Ärger von Burt Bacharach, weil ich singe, nur die ersten Textzeilen. Raindrops keep falling on my head und ich sitze hier irgendwo allein. Ich weiß, du liegst in einem Bett, aber sicher nicht in meinem. Denn alles, was zu nah kommt, ich weiß, das erdrückt dich. Darum singe ich hier die Lieder und du machst lieber alle glücklich. Das war so ein Lied über ein Mädchen, die sich nicht entscheiden konnte oder sowas.
Und ja, aber ganz schön. Also ich habe die jetzt nochmal gehört. Die CD, viertes Lied, Rock'n'Roll Lifestyle. Das ist natürlich dann so die komödiantische Seite von dir. Und
Lied, was ich eigentlich über den damals aufkommenden Turbo Negro und Tattoos und Jeans Jackenboom lustig machen sollte. Über die ganzen affektierten Idioten, die meiner Meinung nach Hamburg verseucht haben mit diesen, ich hatte diese Turbo Negro, Turbo Jugend, fand ich immer richtig beschissen, wenn ich ehrlich
bin. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn dann diese Welt-Turbo Jugend-Tage waren und die da alle rumliefen.
Ja. Und Turbo Negro waren schon eine geile Band, habe ich im St. Pauli Vereinsheim damals gesehen. Alter, das war wirklich eine geile Show. Trotzdem alles, was in so eine, auch wieder albern eigentlich, über sowas sich so abzugrenzen. Wir waren schon auch, also ich will dich nicht mit vereinnahmen, aber ich sag's mal, wir waren auch schon damals sehr eingenommene, moralische, bewertende Idioten.
Naserümpfer. Aber bei Turbo Negro, da habe ich so seit dieser Gitarrist, jetzt entschuldige, ich muss hier im Musikpodcast nerdig werden, seit der Euroboy, dieser geniale Gitarrist dabei ist, weil vorher habe ich das nie verstanden, wenn da Leute wie die Beken-Brüder und so alle, ja, jetzt gehen wir wieder ins Vereinsheim und ich so, verstehe ich nicht, was das für Musik, aber dann wurde es eine super Rockband einfach. Kann man nichts gegen sagen.
Der Sänger ist gestorben, der Henk jetzt vor ein paar Jahren. Ne?
Ja. Auf dieser kleinen Demo-CD ist dann eigentlich das, was dann 2003 losging, schon so ein bisschen angedeutet. Dein erstes Album hat den Titel Brichst du mir das Herz, dann breche ich dir die Beine. Olli Schulz und der Hund Marie mit deinem kongenialen Partner Max Schröder zusammen eingespielt, der die ersten drei Alben firmieren unter Olli Schulz und der Hund Marie. Mhm. Und ja, der Titel ist zwar etwas klamaukig, aber er spielt auch auf einiges an, was in deiner Kunst eine Rolle spielt. Romantik, Verletzlichkeit und auch dieses aus der Rolle fallen, wo wir drüber sprachen. Würdest du mir da recht geben, dass dieser Titel auch so dich als Künstler?
Ja, der Titel ist irgendwie mit Rasmus Engler auch entstanden. Ne? Also wir saßen im Bus, ich glaube, ich habe Gary gefahren und ich sagte, ey, brichst du mir das Herz? Und er so, dann breche ich dir die Beine. Und wir mussten sofort lachen. Ich glaube, so ist es entstanden. Und dann gab es auch mal ein Lied, brichst du mir das Herz, dann breche ich dir die Beine. Ich habe zwar Gefühle, aber Skrupel habe ich keine. Und irgendwie haben wir das dann noch nicht veröffentlicht und Es war für mich der perfekte Titel zu dem Zeitpunkt, weil es alles so beinhaltet. Humor und Tragik. Und das erste Lied auf der Platte ist ja auch gleich ein ziemlich ernstes Trennungslied. Und das ist ja auch so eine Sache. Man wird immer, guck mal, ich habe gleich auf der ersten Platte ein paar sehr ernste Lieder, die ich vom Herzen geschrieben habe. Und trotzdem musste man viele Jahre nicht kämpfen, aber musste man sich das anhören, dass das alles sehr Comedy-mäßig ist und so. Und jede Art von Humor, die ich gemacht habe, ein Gag-Song überschattet 10 ernste Songs. Ja. Und so ist es auch in der Wahrnehmung der Menschen. Du kannst jetzt als Olaf Schubert nicht mehr auf die Bühne gehen und ernste Lieder machen. Und ich glaube, Olaf Schubert hat auch ernste Gedanken ab und zu im Kopf. Ich halte ihn für einen guten Comedian übrigens. Und du bist aber so limitiert, dass keiner mehr Olaf Schubert mit der Akustikgitarre, obwohl er, keine Ahnung, ob er jetzt Musik macht, aber du weißt, was ich grundsätzlich meine.
Na klar.
Und deswegen ist es doch ganz gut, dass es, wie gesagt, habe ich schon gesagt, dass es so lange gedauert hat. Und diese erste Platte habe ich neulich mal wieder gehört, weil wir auf Tour waren und überlegt haben, was von der ersten Platte zu spielen. Sind auch ein paar ganz gute Lieder drauf.
Auf jeden Fall. Und das erschien dann ja auch bei einem ernsthaften Label.
Beim Grand Hotel.
Bei Grand Hotel van Cleef.
Ein weiterer gemeinsamer Freund von uns damals, Markus Wiebusch. Wir waren nämlich zusammen im Kino. Daran erinnere ich mich öfter mal, auch mit Rasmus Engler.
Kinogruppe. Markus hatte diesen Kastenwagen und dann holte er ihn ab und dann genau. Fuhr man irgendwie ins UCI Wandsbek oder so und genau, guckte und da einen schönen Blockbuster. Ne?
Markus Wiebusch ist natürlich auch schon 1991 in den Plattenladen gekommen zu Remedy Records und hatte nach einer gewissen Platte gefragt und da haben wir uns kennengelernt. Ich wusste, dass er der Sänger ist von der Band Die vom Himmel Fielen.
Ach, ja. Das war die Vorgängerband von
Buttelife.
Und Buttelife war die Vorgängerband von Ketka.
Ich kannte den Gitarristen Hagen sehr gut. Der hat nämlich noch in einer anderen Band gespielt, Combat Shock, die später Gottkaiser hießen oder umgekehrt, wo Fred, mein alter Klassenkamerad, gesungen hat, der mit Hagen Musik gemacht hat. Und darüber haben wir eine Verbindung gehabt. Und Hagen meinte, er spielt noch bei Die vom Himmel Fielen. Die spielen in der Hafenstraße im Störtebeker Abschiedskonzert. Und da war ich dann. Und ein paar Tage später ist Markus Wiebusch in den Laden gekommen, wollte nach einer Punkplatte gucken, wusste nicht, was er kaufen sollte. Ich habe ihm die Propagandi-Platte in die Hand gedrückt.
Propagandi. Wirklich? Das ist ja eine enge Verbindung dann geworden.
Eine enge Verbindung. Wird er mir nie vergessen, dass ich ihm Propagandi gezeigt habe. Und 3 Tage später kam er wieder in den Laden, nur um mir eigentlich sagen zu wollen, Alter, das ist die beste Empfehlung, die ich seit Jahren bekommen habe. Ich hatte an dem Abend gerade eine Absage vom Freund bekommen für eine Henry Rollins Spoken Word Veranstaltung und meinte, ich habe hier 2 Tickets, Henry Rollins Spoken Word in der Markthalle heute Abend, willst du mitkommen? Und er guckt mich an und sagt, du willst wohl, dass ich dein Freund werde, oder was? Und das ist tatsächlich dann so entstanden, dass wir uns damals angefreundet haben. Und 11 Jahre oder 12, also es war wirklich Anfang der 90er, kam es dann nochmal dazu, obwohl unsere Freundschaft dann nicht mehr so eng war wie zu diesen Anfangszeiten, dass er mich gefragt hat, ob ich nicht jetzt endlich mal eine Platte aufnehmen möchte. Da ich damals gerade eine traurige Trennung hatte, nichts zu verlieren hatte und auch durch war mit diesem Rock'n'Roll St. Pauli-Leben, was mir nicht besonders gut getan hat und meiner Lebensstruktur war das.
Ungesund.
Ungesund, ja. Und das war dann schon die richtige Entscheidung. Bin ich auch bis heute sehr dankbar wiederum. Ich glaube, ich habe das mit Propagandi, dass ich ihm die gezeigt habe, hat er wieder gut gemacht, indem er meine erste Platte.
Ja, und das ist ja aber auch eine schöne Platte. Ich meine, auf dem Album fanden sich dann einige Songs, die kannte ich schon von deinen Konzerten. Diese Konzerte von dir, die waren halt Kult in jenen Tagen, muss man den Hörern und Hörern sagen, weil du eben dieses Entertainer-Talent hast und die Lieder halt auch lustig waren, das ist mal wieder bei den lustigen
und
Liedern.
Und auch die traurigen Lieder mal unterbrochen wurden. Live habe ich immer viel nochmal dazwischen oder auch mal eine Strophe dazu getextet und ähnliches. Ja,
da sind dann Lieder drauf wie Nimm mein Mixtape, Babe oder Küss mich schnell, bevor du platzt. Aber auch schon Songs, die tiefer gingen. Zum Beispiel Der Moment oder auch der Song Das letzte Königskind. Im Text heißt es, ich bin das letzte Königskind einer alten Dynastie. Ich gehöre nicht hier hin, das merke ich irgendwie. Das ist ja ganz interessant, dass du eben dann nicht Teil einer Band wurdest, sondern zwar mit Max zusammen, aber schon mit deinem eigenen Namen im Vordergrund Solo-Artist warst. Ist das so? Heute ist es ja eigentlich fast gang und gäbe, dass Leute, es gibt ja weniger Bands, im Rap gar nicht mehr, auch im Rockbereich merke ich so, wenn junge Leute anfangen, dann machen sie das eher solo. Seltener werden Bands gegründet. Und ist das so ein Gefühl von dir, dass du unverbunden bist, dass du eher alleine was machen möchtest?
Ja, ich fühlte mich nie in der Szene richtig angehörig. Also ich habe mir überall was rausgesucht. Ich war gerne, haben wir gerade geredet, ich war gerne in diesen verschiedenen Subkulturen und habe da auch wahrscheinlich die guten Sachen mir rausgesucht im Punk und hier und da und so mein eigenes Konglomerat, mein Kram so zusammengebaut und war aber auch nie gut genug, um ein Teamplayer zu sein. Ich wusste schon, also es müssen meine Songs sein, ich könnte jetzt nicht bei jemand anders mitspielen, da fehlt mir auch die Geduld und um jetzt was zu lernen und so und ich war früh ein Außenseiter. Das hängt mit meiner persönlichen Geschichte zusammen, dass man, glaube ich, seinen Platz im Leben nicht so richtig gefunden hat. Ich will es nur kurz anschneiden. Ich bin die ersten Jahre so relativ ohne meine Eltern aufgewachsen. Meine Mutter war sehr jung, als sie mich bekommen hat. Ich bin bei meinen Urgroßeltern groß geworden, dann zu meinen Eltern gekommen, war sehr unsicher, wo ist mein Platz im Leben. Hab meinen richtigen Vater nie kennengelernt, also erst vor ein paar Jahren und bin ohne den aufgewachsen und hab in der Schule als unsportlicher, etwas dicklicher Junge auch nicht damit gut umgang gehen können, so dass man so Spott abkriegt. Bin eigentlich aus so einer Schutzreflex heraus jemand geworden, der sehr laut wurde, der sich so dagegen zu wehren versucht hat oder auch bevor er selber verletzt wird, lieber jemand anders verletzt. So, das kann man vielleicht sehen, indem so gewisse Sachen in meinem Leben mir gefehlt haben und deswegen war ich so ein Suchender immer. Und dieser Suchende wurde dann irgendwann der Typ, der ich jetzt bin, der sich da so das so zurechtgesucht hat. Und ich glaube auch, ohne das jetzt zu emotional zu sagen, wenn du mich fragst, wie geil das ist mit der Nummer 1, ist es ein schönes Gefühl. Aber das schönste Gefühl ist tatsächlich, über die Jahre zu sehen, dass man durchgekommen ist. Und das war gar nicht so klar bei mir. Weil es gab niemanden, der mir jetzt eine glorreiche Zukunft vorhergesehen hat oder der gesagt hat, der Olli Schulz, aus dem wird sicher mal was. Sondern die meisten waren sicher, dass ich auf der Strecke bleibe oder dass ich irgendwie auch zugrunde gehe, weil ich keine Stabilität hatte. Und ich habe eigentlich immer mit all dem, was ich gemacht habe, und das habe ich auch erst sehr spät erkannt, meine Hände oder meine ausgestreckt nach Leuten, die mich verstehen und eine Welt gesucht von Menschen, die genauso fühlen wie ich.
Aber ich denke mal, so dann damals mit Grand Hotel hast du wahrscheinlich so ein bisschen so eine Heimat gefunden, weil das war ja schon so eine offene Szene und das war ja so ein bisschen so ein Märchen auch, Grand Hotel, die beiden Bands, Tomte und Ketka, die kein Major haben wollte, jetzt machen wir das Ding selber und dich haben sie dann auch mit aufgenommen.
Mhm.
Zumindest zu Beginn, oder?
Was heißt mit aufgenommen? Ich glaube, das wurde gerade da gegründet, das Label. Ja. Ich war gerade schon so, Tees kam gerade vom Land nach Hamburg, das weiß ich noch, als der das erste Mal bei Markus in der Wohnung war und Markus meinte, da kommt heute einer auch noch aus 98 oder so. Und dann saß der da in der einen Ecke mit Olli Koch und ich saß in der anderen Ecke und wir haben kein Wort miteinander geredet, weil man ja auch in dem Alter so, keine Ahnung, wer ist ihr denn jetzt und so. Und ich glaube, ich war da schon, 2003 kam die Platte raus, relativ, ich weiß jetzt nicht, welcher andere Künstler davor noch war, außer Ketka und Tomte und meine Platte. Das war ja am Anfang genau diese drei Bands, die
Teil da. Teil des Gründungsmythos, würde ich mal sagen.
Ja, ihr wart damals alle gar nicht so gut aufs Grand Hotel zu sprechen. Das kann man auch mal schön erwähnen. Da war nämlich natürlich auch gleich so ein Konkurrenzding am Laufen. Man hat sich höflich gemieden zu der Zeit. Das weiß ich auch
so
noch.
Ja, so das müsste man mal so richtig aufarbeiten. Ja. Aber
ich konnte da gar nichts für, weil ich ja im Gegensatz, ich kannte euch ja, also so wie gesagt, wir kannten uns ja von lange vom Sehen. Es gab jetzt eigentlich keinen. Also ich glaube zum Beispiel, du warst ja immer mit Markus befreundet. Also da gab es jetzt keine Konkurrenz. Ich glaube, aber es gab grundsätzlich dieses Large-Door-Ding und dann kam da so ein bisschen unterschwellig, wie das bei allen Befindlichkeiten ist. Ich will es auch gar nicht zu hoch das bewerten. Gab es da auch immer in meiner Erinnerung große Unstimmigkeiten. Jetzt kommen die und versuchen denen das. Und Thees in seiner damals motivierten Art hat das, glaube ich, auch ganz gut rangetrieben, dass das dann alles so teilweise, wie das ist, sportlich. Es gab, glaube ich, keine schlimmen Verwerfungen. Na, was ich jedenfalls sagen wollte, das war damals eine interessante Zeit, die jetzt auch 20 Jahre zurückliegt. Und das mit dem Grand Hotel, da bin ich sehr froh, dass ich bis dahin auch gewartet habe und bin Markus sehr dankbar, dass er die Platte rausgebracht hat, ja.
Ich kann mich erinnern, bevor dein zweites Album rauskam, das hatte übrigens den sehr bekloppten, aber auch sehr witzigen Titel.
Das beige Album.
Das beige Album.
Ja, weil damals kam auch wieder das schwarze Album von Prince, war nochmal wieder oder irgendwas. Da habe ich gedacht, ey, eigentlich mit ihrem weißen und schwarzen Album. Beige ist doch viel interessanter als Farbe.
Das erschien nur anderthalb Jahre nach dem ersten. Und ich zitiere nochmal aus einem Song. Nimm die Finger von dem Mädchen, verlass endlich die Bar. Draußen scheint die Sonne, die Nacht ist nicht mehr da. Du hast so viel geredet und fühlst dich etwas falsch. Das Einzige, was bleibt, läuft dir bitter durch den Hals und dann schlägt dein Herz. Ich kann mich erinnern, wo ich das Lied das erste Mal hörte, nämlich bei dir im Auto. Dein Auto stand vor dem Phonodrom oder vor der Weltbühne, das war ja damals so da. Ich weiß noch, dass ich damals dachte, weil ich wollte ja immer noch so, warum macht er nicht diese lustige Musik? Und da dachte ich zum ersten Mal, geil, das ist super, das ist intensiv.
Ja, und verdammt guter Song, muss ich sagen. Also den bin ich immer noch stolz.
Einer deiner besten.
Ja, finde ich auch.
Und ich meine, die Vokabel Herz im Pop ist bestimmt nicht die originellste, aber ich finde das interessant, dass du sie nicht für Liebe einsetzt eigentlich, sondern für Lebendigkeit. Ist mir jetzt aufgefallen im Opener einfach so, deines neuen Albums singst du ja auch, ich weiß, wo heute noch eine Band spielt, da fahren wir jetzt mal hin, denn es wird Zeit, dass unser Herz wieder blüht, einfach so. Was ist das? Was bringt dein Herz zum Blühen?
Also das sind jetzt zwei verschiedene Bilder. Bei Dann schlägt dein Herz geht's um verlorene Lächte und dieses irgendwie die Nacht irgendwie sich selber irgendwann auch vielleicht mit irgendwelchen Substanzen gearbeitet zu haben oder irgendwas und irgendwann dann sich als Ausrede zu denken. Dieser Satz am Ende, dieses Land ist nicht für Rock'n'Roll gemacht, ist so ein Satz von Leuten auch. Wenn man zum Beispiel jemand, der sich daneben genommen hat, übergriffig war in einer Bar oder irgendwas, nächsten Tag sagt man, ey, du warst aber komplett daneben. Und dann sagen so Leute immer, ah, die waren alle nicht Rock'n'Roll genug hier. So dieses, das fände ich immer schon unangenehm, so eine Typen und dieses zu drüber sein und unser Herz wieder blüht einfach so, ist einfach das Gefühl, was ich wirklich in diesem Satz, dieser Satz, ich weiß, da haben sich ein paar Leute beschwert und meinten, du regst dich immer auf im Podcast über so Texte von Juli, Juni oder so einen Bands oder so und machst doch jetzt selber sowas. Aber ich fand diese Metapher, dieses Bild, es wird Zeit, dass unser Herz wieder blüht für die jetzige Zeit und nach auch Corona und so einfach wahnsinnig stimmig und als universelles Bild, da denke ich das auch immer noch, dass wir ganz schön alle Federn gelassen haben oder auch alles so eine Grundmelancholie und Grundschmerz mehr wurde in unserer Welt in den letzten Jahren. So.
Ja, und es hört ja nicht auf. Ne?
Nee, das es hört nicht auf, so, es wird immer mehr. Und vor allem, wenn man jetzt auch heute an diesem Tag die aktuelle Weltlage so sieht und mit dem ganzen Bewusstsein, was drumherum passiert und wir sitzen hier, machen unser Interview, keine Ahnung, wie es in 2 Monaten, 3 Monaten, in einem Jahr diese Welt aussieht, weiß man jetzt gerade wirklich nicht. Man weiß wirklich nicht, wie diese Kriege sich weiterentwickeln, man weiß nicht, was passiert und dafür sind wir alle ziemlich cool, finde ich, dafür, dass man gerade nicht weiß, wie die Zukunft weitergeht und wie was jetzt gerade passieren wird mit der ganzen Weltlage.
Da gebe ich dir recht, aber ich sehe das so auch als richtig an, dennoch jetzt hier zum Beispiel so ein Gespräch zu führen und das nicht die ganze Zeit sich so davon drücken zu lassen.
Einerseits nicht. Ich bin da sehr ambivalent, was mein Gefühl angeht. Ich mache ja 2-mal die Woche diesen Podcast. Manchmal denke ich, ey, wir reden
den
hier.
Den erfolgreichsten Podcast Deutschlands, kann man glaube ich sagen.
Ja, ich glaube, Gemischtes Hack haben wir Hörer, aber über die Jahre sind, das ist auch egal. Irgendwie sind wir eine der ganz Großen. Wir haben auf alle Fälle, das kann man sagen, dieses Ding mal angefangen vor 12 Jahren, dieses Podcast-Game. Und naja, und dann fragt man sich manchmal, ey, ich versuche ja die Leute zu unterhalten, sollte ich nicht lieber von meinem wirklichen Gefühl erzählen? Andererseits haben die Leute ja auch dieses Gefühl. Ab und zu sucht man nur Bestätigung, dass man sich nicht alleine so fühlt, aber jetzt jede Woche irgendwie Schwermut zu verbreiten, ist ja auch nicht, dafür habe ich ja nun mal das Talent, auch Unterhaltung zu machen und Leute zum Lachen zu bringen. Und das sollte ich dann natürlich auch ausnutzen. Das mache ich auch im Podcast. Trotzdem gibt es immer wieder diese Schwermut, die so kommt, vor allem wenn man Kinder hat, finde ich, die man liebt und denkt, was für eine Welt werden die erleben?
Das ist genau der Haken. Genau
das ist Ding. Der Haken, ja, ne?
Gebe ich dir recht.
Naja, okay. Aber ja, lass uns mal weitermachen mit der interessanten Lebensgeschichte von Olli Schulz.
Ja, genau. Wir gehen zurück ins Jahr 2006. Da erschien dein drittes Album, Warten auf den Bumerang. Das habe ich jetzt mal erstmal so richtig nachgehört. Irgendwie ging das damals leider, weiß ich auch nicht, ging mir irgendwie an mir vorbei, aus Gründen, die gar nichts mit dem Album zu tun haben. Das ist ernsthafter als die Erden beiden, auch ernsthafter würde ich sagen. Es gibt opulente Streicher. Arrangements zum Song. Wie
weißt du, was das Schlimmste war über all die Jahre für mich? Ja. Bei jeder Platte, die ich gemacht habe, gab es immer eine Kritik, wenn nicht jede Kritik, die sagt, Olli Schulz ist ernsthafter geworden. Also seit Platte 1 gibt es eigentlich keine Platte, die rausgekommen ist, wo nicht als Kritik gesagt wurde, er ist ernsthafter geworden.
Aber ich meine das jetzt nicht als Kritik.
Ich meine es auch nicht als Kritik, sondern ich meine, dass ich diesen Satz immer schon höre, die neue Platte ist ernsthafter als die davor. Und das stimmt, auf jeder Platte sind einfach ernsthafte Lieder. Auf dieser dritten Platte ist dieser Song Armer Vater drauf, der womit zu den ernsthaftesten Songs gehört, die ich je geschrieben habe. Und diese Platte ist nur dadurch verhunzt, dass der erste Song so scheiße ist.
Welcher was?
Jede Richtung. Der hat so einen Blumenfeldriff und ich meine Stimme, das ist ja eine Sache, die mich selber, ich weiß, es ist nicht so populär, sich als Musiker auch schlecht zu machen, aber es gibt gewisse Songs, die kann ich nicht hören, weil meine Stimme einfach nicht das Volumen hat oder das den Song getragen hat. Und der Opener gehört eindeutig dazu bei dieser Platte.
Ah, okay.
Den Rest der Platte mag ich sehr, sehr gerne.
Ja, ich meinte das ernsthaft, nämlich
es war die erste
total
Platte,
positiv. Ich finde das ein sehr gelungenes Album, wo man denkt, da gibt's nicht mehr diese Comedy-Inseln oder ich finde sie zumindest da nicht so.
Nee, die gibt's da auch nicht mehr. Das war die erste Platte, wo ich da auch keinen Bock mehr drauf hatte.
Mhm.
Das war meine erste Platte, die ich in Berlin geschrieben habe und die erste, die ich mit Moses Schneider aufgenommen habe.
Hast du da schon in Berlin gelebt?
Ja.
Ah, okay. Also dann ist das nicht nur musikalisch, sondern auch von den persönlichen Lebensumständen einfach so ein Umbruchsalbum. So habe ich das nämlich wahrgenommen.
Das ist ein totales Umbruchsalbum gewesen, ja. Es ist auch das erste, wo ich musikalisch das Gefühl hatte, das war natürlich mit Sven Meyer schon toll, die ersten beiden Platten aufzunehmen, aber wir haben das klassische Sandwich-System gehabt. Du knallst erst die Drumspur, dann kommt der Bass, dann kommt Gitarre und so wurde Schicht für Schicht aufgenommen. Mhm. Zum ersten Mal live aufzunehmen, was ja auch, glaube ich, für dich oder Tokotronic eine aufregende Sache war mit Moses Schneider, das hat mich als Musiker auf ein neues Level gebracht.
Bei uns ging das ja so hin und her. Wir haben ja, unsere ganzen ersten Alben sind ja live aufgenommen. Ne?
Obwohl, ja,
und
ja,
dann, stimmt. Und dann waren wir bei Tobias Levin mit dem sogenannten weißen Album. Ist auch mal blöd, wenn man immer so genannt ist, dazu sagen muss. Ja, ja. Und da haben wir eben nicht live aufgenommen und danach dachten wir, yes, wir können nie wieder live aufnehmen. Und dann kam Moses und dann, ja, war, deshalb gebe ich dir recht, das war ganz toll, das dann wieder feststellen zu können. Ah, das
schade,
ist
dass
die
ihr
Magie
da,
im Studio so, ne?
Schade, dass ihr keine Doku aufgenommen habt über die Produktion des weißen Albums damals. Dass ihr da nicht ein Kamerateam dabei gehabt habt. Ich glaube, das wäre interessant gewesen. Tolles Album. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Dann war das aber auch ja für euch mit dem Kapitulation oder das Album davor, das erste mit Moses, doch total aufregend. Auf einmal wurden da die Fälle von den Toms so gestimmt, dass sie mit dem Bass zusammen, sowas haben wir vorher nie gemacht. Und dann war Ben Lauber, der ja mein Schlagzeuger ist, Moses Assistent damals noch, Benson, und hat da irgendwie das Schlagzeug so gestimmt, dass es irgendwie die Stimmfarbe hatte für den Song. So was, früher wurde das Schlagzeug aufgebaut und reingetrommelt und so, ne? Und das fand ich schon alles geil, das zu machen. So, das hat dann auf einmal hat mich das auch mit den Antrieb gegeben, als Musiker das ein bisschen ernsthafter auch so zu komponieren, und das hat mir neue Möglichkeiten gegeben, diese Art und Weise, wie man mit Moses aufgenommen hat.
Also man hört das diesen Album an, ganz, und du bist ja bis jetzt Moses da auch treu geblieben, und Sven Meyer ist aber auch noch immer dabei und mischt, oder?
So, ja,
mal so. Auf jeden Fall taucht der Name immer wieder auf, wenn ich dir alles da durchgewühlt habe bei Discogs, fiel mir das auf, dass da eigentlich keiner verschwunden ist.
Ja, es ist immer noch die gleiche Family, wie bei Willie Nelson und The Family. Es ist bei mir sind es echt noch die gleichen Leute. Auch mein Booker, Philipp Stürer, bucht seit Tag 1 meine Konzerte. Walter Holzbauer ist seit Tag 1 mein Verleger vom Windrup Verlag. Also so Max Schröder spielt seit 6 Jahren wieder bei mir in der Band, und es ist schon alles...
Der Hund Marie.
Der Hund Marie, genau. Hörer, ja. Und das sind alles schon Leute, die mich sehr lange begleiten. Das Warten auf den Boomerang ist bei der EMI rausgekommen. Ich hatte damals die Möglichkeit, zum Major zu gehen. Ich bin aus Hamburg weggezogen, habe auch damals gedacht, Hamburg bin ich mit durch. Und auch wenn es jetzt ein bisschen überheblich vielleicht klingt, habe ich gedacht, ja, aber jetzt hier so provinzieller Hamburger Kulttyp zu werden wie Lotto King Karl, weil diese Veranlagung gab es bei mir auch, hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Mhm. Also nicht, dass ich das nicht cool finde, was Lotto King Karl macht, oder wenn man lokal ansässig cooler Typ ist, aber da habe ich gedacht, mal gucken, was noch so geht. Ich ziehe jetzt nach Berlin, EMI ist eine große Plattenfirma, bin hin, habe unterschrieben, Platte ist komplett gefloppt, weil ich war beim Unterlabel Labels, da haben auch Kante damals ihre Platte rausgebracht, und das es hat, glaube ich, 3 Wochen nach der Veröffentlichung meiner Platte ist das pleite gegangen. Es gab noch nicht mal ein Video, kein Musikvideo zu dieser Platte. Gar nichts wurde am Promo gemacht. Und die Platte ist sang- und klanglos untergegangen.
Das war ja auch so eine Zwischenzeit, wo also die Digitalisierung war da. Es gab irgendwie, weiß ich nicht, war da Napster gerade aktuell? Der Download war noch nicht da und es war alles sehr schwierig, glaube ich, generell, ne?
Ich
mich so zurückerinnere.
Download war gerade so angesagt, illegale Plattform, dass ich ein Album als Bibi McBenson aufgenommen habe, als Zweitcharakter, den ich immer eine Zeit lang gerne benutzt habe. Du tauchst auch mal in einer Bibi McBenson-Dokumentation auf.
Oh ja, die Doku, die wir auch jetzt zum 4. Mal Rasmus Engler. Rasmus Engler ist ja der Investigativjournalist.
Habe ich schon vorher dran gedacht, dass wir so viel Verbindung und bekannt haben, dass diese Namen öfter fallen werden. Aber
stimmt, ich bin in der Doku. Ja.
Du bist in der Doku und redest da über Bibi McBenson, wie enttäuscht du doch von ihm warst. Und du wirst damals noch als Pyrotechniker betitelt, weil ich glaube, du damals eine Pyrotechniker-Ausbildung anfangen wolltest.
Ich habe das angestrebt, aber ich bin nicht weit gekommen.
Nee, aber
soll
du hattest doch mal
wieder, ja.
Du
ich hatte schon so ein Buch über Pyrotechnik.
Und nachdem du Rammstein live gesehen hast, oder wie kamst du auf den Trichter?
Nee, also Rammstein hat mich davon abgebracht.
Ja, ja, ehrlich gesagt mich auch. Dann habe ich diese Lieder genommen und habe die selber auf verschiedenen illegalen Tauschbörsen ins Internet gebracht. 11 Witze über die Apokalypse. Und hier ist Bibi McBenson. Du Ratte wolltest die Uli Schulz umsonst aus dem Netz klauen. Jetzt wirst du beschimpft. Und dann habe ich diese Lieder gemacht. Das hat so einen kleinen Kultfaktor bekommen. Ich liebe die Bibi McBenson-Platte. Und habe da versucht, versucht, irgendwas zu machen. Die Platte hat sich fast gar nicht verkauft. Umso erstaunter war ich, dass die Sony danach nochmal angefragt hat und mich um ein weiteres Album beim Major angefragt hat. Und dann bin ich halt zu Sony, zu 4 Music gegangen.
Ach, bei 4 warst du dann.
War
ja.
ich dann auch.
Aber du hattest ja aber auch immer, das lief ja immer, ich weiß nicht warum, weil du hattest ja dann auch beim Warten auf den Bumerang auch dein eigenes Label gegründet. So darunter war Runde Hunde Records.
Runde Hunde Records, ja, ja, das war mein eigenes kleines Label. Aber
ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du zu Hause so am Schreibtisch so Ordner hast mit Labelarbeit und sowas.
Ich habe das immer bei Markus Wibusch gesehen. Mhm. Markus, und er hatte ja damals BA Records gehabt und alleine damals, bevor er das Grand Hotel gegründet hat, standen bei dem immer diese ganzen nervigen Aktenordner rum. Und dann habe ich immer gesehen, wie der das da alles gemacht hat. Und ich hatte zur neuen Platte überlegt, machst du das jetzt selber diesmal oder gehst du doch nochmal zu einer großen Plattenfirma? Und nachdem ich dann noch gehört habe, Tokotronic ist weg von Universal, ist ein Platz frei geworden, habe ich gedacht, übernimmst du den doch. Bin zu Universal gegangen und wollte einfach eine funktionierende Plattenfirma haben, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin, ein eigenes Label zu führen. Dann musst du ja auch, das bedenkt man immer, eigene Promo-Leute suchen. Du bist ja dann auch also eigentlich ständig auf der Suche nach mehr Leuten, während so eine Plattenfirma noch dir die Möglichkeit bietet, dir den ganzen Apparat zu stellen. Und ich habe einfach gemerkt, mit all den anderen Sachen, die ich mache, dass das nichts bringt, selber jetzt ein Label zu gründen. Und deswegen bin ich zu Universal gegangen. Alles andere hatte ich durch. Und kommen wir zurück zu Sony, genau, das mit dieser EMI-Platte. Und ich bin auch immer noch sehr traurig über diesen Misserfolg von der Warten auf den Bumerang, weil ich die damals sehr, sehr mochte, die Platte. Allerdings ist es auch ganz schön in der Retrospektive. Es gibt Fans von mir, die sagen, ey, ich habe die Platte gerade entdeckt, da sind ja voll die geilen Songs drauf und so.
Ja, man kann die wieder entdecken, so wie ich eben auch. Und dann ging das los, dass du auch eine richtige Band zusammengestellt hast. Dennis Becker von Tomte kam dazu.
André Frahm.
André Frahm von der Band Ma. Also du hast hier gute Musiker gesucht und da entferntest du dich ja immer mehr davon, der Typ mit der Akustikgitarre zu sein, der lustige Lieder singt. Ist das so passiert oder wie geplant hast du das gemacht?
Meine Vorbilder sind keine Liedermacher. So Hannes Wader liebe ich sehr, mag ich sehr, aber ich bin jetzt kein glühender Fan. Auch nicht so Reinhard, auch die ganzen Sachen, Degenhardt oder sowas, kenne ich natürlich alles. Ich war aber immer ein Freund von Bandkonstrukten auf Dauer. So, ich fand immer, dass du viel mehr machen kannst, als nur mit, also die Möglichkeit, auch mit der Akustikgitarre auf die Bühne zu gehen, fand ich immer cool. Aber ich wollte doch ein bisschen mehr Action noch auf der
Bühne
haben.
Ist ja jetzt bei den Konzerten auch so geteilt, ne? Du hast ja dann diese Parts, wo du alleine spielst und dann kommt die Band, so, ne? Dieser Wechsel ist ja natürlich auch interessant, finde ich.
Ich habe jetzt letzten Montag gerade im St. Pauli-Theater noch ein Akustikkonzert gespielt. 2,5 Stunden auf der Bühne für die Leute, die die Platte früher vorbestellt haben. So ein Dankeschön-Ding, ne? Und da habe ich mal wirklich die alte Olli Schulz-Nummer gemacht. Auf die Bühne, jeden Scheiß erzählt, auch ein bisschen untenrum in Geschichten. damit das hier nicht zu trocken wird, erzähle ich dir mal eine Geschichte aus dem Tourleben. Es ist so, fährst du noch Nightliner?
Ich fahre Nightliner, ja.
Der Nightliner ist der Bus, der einen von der einen Halle zur nächsten in die andere Stadt bringt, ja. Und da gibt es oben diese 16 Liegeplätze und unten sitzt man, ist wie eine große Klasse.
Wir haben natürlich Singledecker, weil so gut läuft es ja auch nicht bei uns, ne?
Echt, wirklich?
Ja.
Ja, du kennst Singledecker.
Natürlich.
Ach komm, bei euch läuft es besser als bei mir doch. Na, keine Ahnung. Wir haben auf alle Fälle diese Doppeldecker. Oben liegst du, unten sitzt du, machst Party. Die große Klassenreise, es macht wahnsinnig Spaß. Aber was passiert im Alter? Es gibt einen Klo, man macht nicht groß auf Toilette, sondern...
Ist streng verboten.
Ist streng verboten. Passiert öfter mal bei jungen Hip-Hop-Bands, hat unser Busfahrer erzählt, dass einer groß macht und dann später entdeckt, das darf man nicht. Und keiner sagt's aber. Keiner gibt's zu. Und dann klebt da diese eklige... Muss man sich nicht weiter jetzt... Also im Kopf ausmalen. Jetzt muss man nachts immer aufstehen, wenn man älter ist, jenseits der 40. Ne? Und dann musst du nachts da aus deiner Koje raus in diesen verwackelten Bus und setzt dich darauf. Und ich hasse das. Ich möchte diese 7-8 Stunden im Bus gerne durchschlafen. Jetzt hat mir, ich sag's jetzt immer, Porky von der Band Deichkind einen Tipp gegeben. Meinte, hol dir eine Pissente von Amazon. Jetzt, pass auf, da überlege ich, habe ich ernsthaft überlegt und dann haben wir zusammen gespielt und dann sagt Porky zu mir, komm mal mit in meinen Bus, ich zeig dir mal meine Pissente. Und dann sind wir in dem Bus und dann hat er mir die Pissente gezeigt. Und dann gucke ich diese Ente und diesen Behälter so wirklich wie so ein älterer Fachmann, wie so ein Herr. Und ich so, Und dann legst du, er so, ja, legst dich zur Seite einfach und pisst da rein, machst zu. Und dann brauchst du auf alle Fälle am nächsten Morgen eine Tasche oder so, wo die Pissente reinkommt, damit die Leute, wenn du aus dem Bus die entleerst, nicht sehen, dass du eine Pissente dabei hast. Und wir haben ja auch viele Frauen im Bus, ne? Also ich will jetzt nicht mit so einer, also wir sind ja eine gemischte Truppe im Bus. Ne? Das ist ja jetzt keine reine Männerveranstaltung mehr. Und jetzt ist es soweit gewesen, ich habe mir eine Pissente für die neue Tour bestellt. Und die kam dann bei Amazon an, habe ich die Pissente, die kam dann an. Genau, die Geschichte habe ich auf der Bühne, würde ich sonst nie erzählen, aber ich hatte schon zwei Whisky drin. Und da habe ich jetzt diese Pissente und war auf Tour, Jan. Und jetzt kommt's. Hab diese Pissente an die Seite in dieses Behälter getan. Wir fahren am ersten Tag auf Tour. Und es ist immer so, um 3 Uhr nachts muss ich pissen. Und wie durch ein Wunder habe ich durchgeschlafen. 2. Nacht durchgeschlafen. 3. Nacht durchgeschlafen. Jetzt ist das Ding, wenn du dir die Pissente kaufst, dann bist du so voller Scham, in diesem Bus zu pissen und dir am nächsten Tag, dass du nachts nicht pissen musst. Mein Tipp ist für alle, die irgendwie nachts nicht aufstehen wollen, kauft euch eine Pissente. Allein der Anblick von diesem Plastikbehälter wird dafür sorgen, dass euer Harndruck in der Nacht nicht mehr so groß wird. Und das fand ich eine interessante psychologische Entdeckung. Und sowas muss man
ja. Das ist gut. Ich werde trotzdem deinem Rat nicht folgen. Ich stehe lieber auf.
Ich denk mir sicher, dass Arne oder Dirk schon eine haben, dass die dir da voraus sind.
So intern kann ich ja auch sein. Die meiden das Nightliner-Fahren wie der Teufel das Weihwasser.
Fahren die nicht mehr mit?
Nur wenn es unbedingt sein muss und sonst suchen die sich Zugverbindungen raus.
Das sind die ersten, da weiß man, dass es mit der Band langsam, wenn die nicht mehr alle mit zusammenfahren, das ist...
Nein, das geht bergauf. Das ist doch Kitsch mit diesen...
Oh, ich weiß. Was hältst du von der Theorie von Lemmy, der sagt, alle 7 Jahre sollte man eigentlich seine Mitmusiker austauschen, weil du bist so oft Bus gefahren, dass du jede Story und alles über den Leuten weißt. Und natürlich könnt ihr euch nicht auf, weil ihr ja zusammen angefangen habt und solltet das nicht machen, aber ein bisschen hat er recht. Man fängt an nach 7 oder 6 Jahren, andere Strukturen, man hängt nicht mehr so viel zusammen, man schützt sich vor dem anderen auch. Das ist natürlich ein Weg, den man gehen kann.
Ja, ist bei uns irgendwie ein bisschen anders. Wir haben das so transformiert in eine andere Art der Beziehung, weil ist auch so, man trinkt ja auch weniger oder gar nicht mehr auf Tour, weil das hat sich ja komplett gedreht. Und was du auch sagst, was ich auch wichtig finde, es ist nicht mehr so eine Männerreisetruppe. Das hat sich, glaube ich, bei ganz vielen Gruppen geändert.
Das ist der große Game.
Das ändert auch die Dynamik so, ne?
Also 2014 oder so kam also eine Backlinerin, Lisandra, dazu.
Backlinerin, das ist gut, das ist selten.
Ja, eine Backlinerin hatten wir dann, die ist jetzt aber Mama geworden und ist nicht mehr dabei. Lisandra war lange dabei. Da hat Cat Frankie ja bei mir lange Gitarre gespielt, 2, 3 Jahre jedenfalls in der Band. Und Cat Frankie hat dafür gesorgt, dass da wirklich, also wie die uns dann, also so wie Dicken von Slime St. Pauli auf links gedreht hat, hat Cat Frankie uns zu echten Männern gemacht damals. Das ist ein Insider gewesen gerade. Und hat also zu echten, also zu Männern gemacht, die wissen, wie man sich benehmen. Also so, dass die Schuhe nicht mehr im Bus, ich kann mich noch daran erinnern, wie die da durch den Bus gegangen ist und so, hey, stop that shit here und so. Und das tut einfach auch so generell wahnsinnig gut, wenn du keine reine große Männergruppe hast auf Tour. Und dieses Mythos, ja, das geht nicht, wenn Frauen und Männer da im Bus, man verwahrlost auch mal einen Männer wollen, ist alles Bullshit. Es tut einfach wahnsinnig gut, eine gemischte Truppe zu haben an Leuten auf Tour, ja.
Sehe ich auch so. Das kann man so sagen, ohne hier rumzuheucheln, das ist wirklich wahr.
Nee, das ist also absolut. Und die letzte Tour, da bin ich besonders stolz drauf, habe ich keinen Alkohol getrunken. Die ganze Tour durchgehend. Und das ist auch eine bittere Erkenntnis. Es ist einfach, die Auftritte sind besser, du bist besser drauf und man muss sich von gewissen Sachen irgendwann verabschieden. Und auch dieser Mythos, abends noch eine Flasche Rotwein leeren, ne, gar keinen Bock drauf.
Ja. Finde ich auch. Ist eine persönliche Entscheidung und beides geht.
Du hängst ja immer noch hart in der Flasche, oder?
Ja. Du? Ja, Aquafit. Nein, ich kann das gut nachvollziehen.
Okay, Aquavit. Das ist ein gutes Stichwort, um Teil 1 zu beenden. Weiterhören könnt ihr bei Teil 2, der auch bereits online ist. Aquavit trinke ich übrigens nur, wenn ich Kalakuko esse und das geschieht nur 2-mal pro Jahrzehnt. An dieser Stelle ein Hinweis, der mir am Herzen liegt. Wer möchte, der unterstützt mich im Club Reflektor, meinen Mitgliederbereich bei steadyhq.com. Den Link findet ihr in den Shownotes. Außerdem könnt ihr mich mit eurer Stimme unterstützen. Reflektor wurde nämlich für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Unterhaltung nominiert. Also, wenn ihr möchtet, dann stimmt für mich ab. Ich würde mich sehr freuen. Den Link zur Abstimmung findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn ihr mögt, so hört euch auch die begleitende Reflektor-Playlist an. Viel Spaß beim Weiterhören, euer Jan Müller.
Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt,
schreibt uns an reflektor@studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Schön, naja, scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen, und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.